Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen.
I was about to come up and wake you just now and tell you.
But you needed the drink first.
Yeah.
And now you've had your drink.
The shot's only on the causeway. He's dead.
Robert Duvall in dem Epos Der Pate, nur einer seiner legendären Rollen, mit denen das der Hollywood-Schauspieler Filmgeschichte schrieb. Jetzt ist er im Alter von 95 Jahren gestorben und wir erinnern gleich an ihn. Außerdem schauen wir nach Düsseldorf, wo der Satiriker und Wagenbauer Jacques Tilly beim Straßenkarneval heute bewiesen hat, dass er sich von Russlands Präsident Putin nicht einschüchtern lässt. Und wir tummeln uns auf der Berlinale, bei der offenbar auch nicht jede Party wirklich glamourös ist, die heutigen Filme dafür zumindest in puncto Ausstattung umso mehr. Im Januar hat er noch seinen 95. Geburtstag gefeiert, Oscar-Preisträger Robert Duvall, der in mehr als 130 Filmen mitgewirkt hat, darunter Klassiker wie Der Pate und Apocalypse Now. Jetzt ist der Charakterdarsteller gestorben. Seine Frau Luciana Duvall teilte mit, er sei friedlich zu Hause eingeschlafen. Hartwig Tegeler erinnert an eine Hollywood-Legende.
I like characters.
Er habe es geliebt, sagte Robert Duvall einmal.
I like to do characters.
Er habe es immer geliebt, Charaktere zu spielen. Und man kann sich natürlich die Frage stellen, mit welchem dieser Charaktere, Tom Hagen oder Colonel Kilgour, Duvall endgültig Einzug in den Kino-Olymp hielt. Zweimal Francis Ford Coppola als Regisseur, zweimal New Hollywood. Einmal...
Wem soll ich diese Sache anvertrauen?
Einmal als irischer Consigliore der italienischen New Yorker Mafia-Familie im Paten. Tom Hagen begrüßt Michael, den verlorenen Sohn der Familie, bei der Hochzeitsfeier am Anfang des Epos.
Michael, du siehst fabelhaft aus. Mein Bruder Tom Hagen, Kay Adams. Schönen
Freut
guten Tag,
sehr.
Miss Adams. Dein Vater hat schon nach dir gefragt.
Der Charakter, den Robert Duvall hier spielte, das war der Zurückgenommene, der die inneren Gesetze der mörderischen Familie kannte und befolgte. Ein Beamtentyp, der ohne mit der Wimper zu zucken alle Befehle derjenigen erfüllte, die ihn einst als Jungen von der Straße holten. Also, die Unvergesslichkeit. Robert Duvall als Tom Hagen 1971 in Der Pate oder 79 als durchgeknallter Offizier mit Kavalleriehut und bloßem Oberkörper in Apocalypse Now, dessen legendärer Satz:
Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen.
Nun, er schrieb Filmgeschichte. Robert Duvall war in diesem Vietnamkriegs-Epos nur 11 Minuten zu sehen. Vergessen konnte man aber diesen Charakter nicht mehr. Welche Regisseure sind die besten? Wurde Duvall, der später selber 3-mal auf dem Regiestuhl Platz nahm, einmal gefragt. Die, die zurücktreten und das anschauen, was du als Schauspieler anbietest, so die Antwort.
Stand back and see. That's what Coppola does. To see what you do, see what you bring. And what you bring, then he'll use it or whatever. But Coppola was very good that way.
Francis Ford Coppola, sagte Robert Duvall, war sehr gut darin, zu nehmen, was der Schauspieler anbietet, was er bringt. Schon während seines Armeedienstes spielte der gebürtige Kalifornier in den 1950er Jahren Theater. In New York studierte er dann Schauspiel, seine Klassenkameraden Gene Hackman, Dustin Hoffman und James Caan. Arbeit am Theater, in Fernsehserien, 62 das Kinodebüt. Er wollte eben arbeiten, der Film war zunächst ein Backup, nicht viel mehr.
I did start out on the stage and if I had to go back, I probably could do it. In a limited way, I guess.
In dieser Zeit fing ein neuer Wind an zu wehen in Hollywood, der sich schließlich 1967 in Bonnie und Clyde und 2 Jahre später in Easy Rider entlud. New Hollywood war geboren. Robert Duvall gehörte zu dieser jungen Generation von Filmemachern. In George Lucas' düsterer Zukunftsdystopie THX 1138 spielte Robert Duvall ein Jahr vor dem Mafia-Klassiker Der Pate seine erste große Kinohauptrolle. Immer wieder, bis in die 2020er Jahre hinein, war er in großen und Nebenrollen zu sehen, die aber immer eine Wucht entfalteten, wie seine 11 Minuten in Apocalypse Now. Wer kann schon diesen satanischen Vater und Politiker in Steve McQueens Thriller Widows von 2018 vergessen? Danach gefragt, wie ein Schauspieler eine Rolle anlegen sollte, um einen Charakter zu erschaffen, war die Antwort: Du solltest nicht versuchen, das Ergebnis zu spielen, aber du kannst einige Sachen schon planen, meinte Duvall.
You try not to play the result, but you can plan certain things, hopefully. And if it doesn't work, you know, an emotional thing. But if it doesn't work, then it doesn't work. But if it works, it works, you know.
Mal klappt es, mal nicht. Und wenn es klappt, dann klappt es. Diese Lakonie des Schauspieler-Credos passt auf wunderbare Weise zu Robert Duvalls Charakter McCrae in Lonesome Dove, dieser Miniserie von 1989. An Duvalls Seite Tommy Lee Jones alias Woodrow Call.
Das Dach von der Scheune muss immer noch repariert werden. Aber du sitzt ja da draußen nur andauernd im Schatten.
Das macht mir überhaupt nichts, mal faul zu sein.
In der Miniserie kam die Schauspielkunst des Schauspielers Duval auf wunderbare Weise auf den Punkt. In der Figur des Ex-Texas Rangers entwickelte Duval den Charakter des verschmitzten, lebenserfahrenen und ganz mit den Weiten des Landes verbundenen Westerners, den er danach als Figur fortführte in Walter Hills Geronimo, Kevin Costners Open Range oder noch einmal bei Walter Hill in der Miniserie Broken Trail. Solchen Genrerollen Tiefe, Facetten, Breite und Komplexität zu geben, das zeigt die wunderbare Kraft und Präsenz dieses eindrucksvollen Schauspielers. Bei der Beerdigung einer seiner Gefährtinnen in Broken Trail sagt Robert Duvall in seiner Figur als Westerner:
Wir alle sind Reisende in dieser Welt, von der Geburt bis zum Tod. Wir reisen zwischen den Ewigkeiten.
Im Kino sowieso. Und auf viele dieser Reisen zwischen den Ewigkeiten hat uns Robert Duvall mitgenommen. Reisen, die wir zum Glück nicht vergessen werden.
Der Schauspieler Robert Duvall ist im Alter von 95 Jahren gestorben und Hartwig Tegeler erinnerte an ihn. Mehr als ein Tilly, wir alle sind Tilly, das stand beim heutigen Rosenmontagszug in Düsseldorf auf dem Motivwagen von Karnevalspräsident Christoph Kugelkorn, der damit seine Solidarität bekundet hat mit dem Wagenbauer Jacques Tilly, gegen den der russische Staat Anklage erhoben hat. Der Grund: Der Satiriker hatte letztes Jahr Putin auf einem Wagen gezeigt, auf dem er in ukrainischem Blut badet. Und nun lautet die Anklage: Verunglimpfung der russischen Armee. Umso spannender, was er sich dieses Jahr hat einfallen lassen. Die Anklage hat Jacques Tilly nämlich kein bisschen eingeschüchtert.
Ich amüsiere mich eigentlich nur noch darüber. Es ist so lächerlich, dass dieses russische Regime sich so die Blöße gibt, gegen Pappfiguren juristisch ins Feld zu ziehen. Das ist einfach unglaublich, eine Peinlichkeit. Und ich habe mit diesem Prozess eigentlich innerlich nichts mehr zu tun. Die können machen, was sie wollen.
Und Jacques Tilly hat auch gemacht, was er will. Und wie er heute den Kreml-Chef hat aussehen lassen, das hat sich Uwe Jens Runau angesehen, Kollege von der Rheinischen Post. Hallo, herzlich willkommen, beziehungsweise Helau nach Düsseldorf.
Ja, Helau. Einen wunderschönen Rosenmontag wünsche ich.
Das ist ja ein großes Geheimnis, wie diese Motivwagen aussehen. Erst heute konnte man das sehen. Vorher wird das ganz geheim gehalten. Was hat Jacques Tilly sich denn einfallen lassen oder was hat er Putin entgegnet?
Also er hat nicht nur einen Wagen gebaut zu Putin, sondern drei. Ein zentrales Motiv ist der Narr, der aufgespießt wird von Putin selbst, durchstoßen mit einem Schwert. Aber dieses Schwert blutet, da ist kein Blut daran zu sehen. Also der Narr hat es offensichtlich überstanden. Er lacht auch und haut im gleichen Moment dem Diktator mit einer Narrenpritsche auf den Kopf. Also er rächt sich sozusagen gleichzeitig für diese Attacke. Und die weiteren Wagen, da geht es zum einen um Putin, wie er Alice Weidel, die eine Drohne selber ist, fernsteuert über Deutschland. Und im dritten Wagen sehen wir Putin und Trump, wie sie Europa, die auf einem Stier reitet, von beiden Seiten verschlingen wollen. Und Europa dreht sich um und entdeckt zu ihrem Entsetzen in ihrem Rücken Trump, den sie ja nicht als Feind vermutet hat, sondern dachte, sie hätte es nur mit Putin eigentlich zu tun. Aber so wollen eben beide mächtige Männer Europa zerteilen sozusagen.
Sie haben gesagt, da auf dem ersten Wagen wird eine Narrenfigur von Putin aufgespießt. Wer ist denn das, diese Figur, oder was bedeutet die?
Also das ist eine Symbolfigur. Sie erscheint eigentlich als Hoppeditz. Das ist so der Narr, der am 11.11. aufwacht und die Session einläutet. Der schläft also übers Jahr und am 11.11. wird er immer erweckt. Und dann beginnt die Narrenzeit. Und diese Symbolfigur, also die Meinungsfreiheit, die Narrenfreiheit, die Putin nicht will, diese freie Meinungsäußerung, die ist quasi symbolisiert in dieser Figur. Und auf der Narrenkappe oben steht auch das Wort dann Satire. Und damit ist natürlich Tillys Art des Wagenbaus gemeint.
Also der hat sich offenbar überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen von dieser Anklage, sondern launig was satirisch entgegengesetzt.
Er hat gesagt, wer Narren so kurz vor Rosenmontag reizt, sollte vorsichtig sein und sich nicht wundern, wenn er eine entsprechende Antwort bekommt.
Jetzt war ja insgesamt schon das Wetter, war ein bisschen kalt und düster, genau wie die Weltlage. Spiegelt sich denn so diese düstere Stimmung insgesamt im Karneval, in den Motivlagen und in der Stimmung auch?
Also das Karnevalsmotto des Jahres war ja mir beliebe bunt. So, und das war eigentlich insgesamt auch die Stimmung, obwohl das Wetter ja, es war fürchterlich angesagt und es war dann hinterher zum Glück nur halb so schlimm. Also es hat nur ein bisschen geregnet und sehr viele Wagen waren bunt in dem Umzug. Bei den Mottowagen werden ja immer kritische Kommentare abgegeben zu Ereignissen unserer Zeit. Die internationalen Themen dominieren da. Und da geht es natürlich nicht so scherzhaft zu, sondern eher auch mal deftig in der bildlichen Aussage auch. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass die Düsseldorfer Narren hier heute in Depression verfallen sind. Im Gegenteil, man möchte gerne diese deutlichen Aussagen sehen von Jacques Tilly, weil sie wirken wie eine gute Karikatur in der Zeitung. Und ansonsten hat man trotzdem seinen Spaß.
Was haben denn die anderen Motivwagen so gezeigt? Können Sie uns mal noch einen beschreiben?
Ja, natürlich. Also beispielsweise wurde das Mullah-Regime dargestellt durch einen Mullah eben, der eine Waffe hochhält. Wir wissen, dass ja viele Leute auf der Straße exekutiert worden sind von den Revolutionsgarden während der Proteste. Aber gleichzeitig in all ihrer Wut zerfließt diese Figur, die löst sich auf. Das ist ein Wagen, mich hat besonders gerührt, ein Wagen, da sieht man eine voll verschleierte Frau, die gefesselt ist und kniet, den Kopf nach vorne gebeugt hat und bittere Tränen weint, die also aus ihrem verhüllten Kopf raustropfen. Und daneben steht so ein Preisprachtschild und da steht drauf, Miss Afghanistan 2026.
Das ist ja schon auch richtig profilierte und mutige politische Satire, was Sie da beschrieben haben. Jetzt gilt ja der Düsseldorfer Straßenkarneval schon immer als besonders politisch. Wie kommt das eigentlich?
Das hat sich so entwickelt. Der Jacques Tilly macht das ja selber seit 40 Jahren schon, ist er dabei, also als ganz junger Mensch. Dann hat er nebenbei angefangen zu studieren, ist jetzt 62. Aber er kam auch schon in eine Tradition rein. Man muss dazu wissen, dass die Karnevalswagen auch von Künstlern wie Günter Uecker und auch Gerhard Richter hier gestaltet wurden zuvor. Also es gibt eine große Tradition in Düsseldorf für die Mottowagen, die gut gestaltet sind. Die haben halt an politischer Schärfe gewonnen durch den Jacques Tilly in den letzten Jahren und hat auch immer mehr Wert drauf gelegt, dass das getan werden kann ohne Eingriffe von außen. Also seit rund 20 Jahren sind die Wagen eben geheim und es gibt keine Einmischungen mehr. Das gab es vorher durchaus, dass von der Kirche oder von Politikern, die geschmäht wurden, Versuche unternommen wurden, den Wagen zu unterdrücken, ja, dass er nicht fahren darf über die Straßen. Und diese Narrenfreiheit hat man sich eben nach innen genommen. Und jetzt sagt man auch nach außen zu jemandem wie Putin, wir lassen uns das nicht nehmen.
Und er hat ja auch breite Solidarität erfahren, Jacques Tilly, nicht?
Ja, sehr breiter. Ministerpräsident Wüst hat sich sofort auch so geäußert. Er bekommt jetzt bald hier auch als extra Auszeichnung noch zusätzlich den Menschenrechtspreis der Tonhalle, der Ende März hier vergeben wird, von Adam Fischer, hier dem Chefdirigenten. Er hat auch schon einen Staatspreis NRW gekriegt, so ist das nicht. Also Oberbürgermeister hier, also Politiker aller Couleur stellen sich hinter diesen Jacques Tilly, der hier in Düsseldorf sehr bekannt ist, aber eben auch international. Also diese Wagen, diese Motive, die werden schon in 400 bis 500 Medien auf aller Welt gezeigt jedes Jahr.
Uwe Jens Runau von der Rheinischen Post, vielen Dank für diese Eindrücke aus Düsseldorf und alles Gute noch.
Ihnen auch.
Weltberühmte Künstler wie Dürer, Rembrandt oder Lyotard waren fasziniert von der Weltstadt Istanbul, damals noch Konstantinopel. Viele reisten an den Bosporus oder ließen sich durch Erzählungen und durch die Bilder anderer Künstler zu eigenen Werken inspirieren. Das vielschichtige und oft auch fantasievolle Bild, das dabei entstanden ist, zeigt jetzt das Berliner Kupferstichkabinett in der Ausstellung Bosporus Beats, die auch der Frage nachgeht, wie diese Herzschläge der Kulturmetropole auf die europäische Kunst weitergewirkt haben. Claudia Wieler hat sich die Schau schon angesehen.
Gleich zu Beginn der Ausstellung fällt der Blick auf zwei Sultanporträts. Ein Kupferstich von 1470 zeigt Sultan Mehmed II., den Eroberer von Konstantinopel. Er trägt einen kunstvoll verzierten Helm mit floralen Ornamenten. Vorne an der Stirn sitzt ein feuerspeiender Drache. Auf einem Holzschnitt aus dem 16. Jahrhundert trägt Sultan Süleyman I. eine mehrstöckige Krone, prachtvoll geschmückt mit Juwelen und Federn. Reich und mächtig, so wollten sie gesehen werden, die neuen Herrscher am Bosporus, und Künstler sollten dabei helfen, dieses Bild zu verbreiten.
Da ging es auch nicht um diesen einzelnen Menschen, sondern wirklich um auch das Symbol dieser Stärke.
Dagmar Korbacher, Direktorin des Berliner Kupferstichkabinetts.
Wir haben ja einige Bildnisse, wo das Gesicht genau gleich ist, aber der Name des Sultans ausgetauscht ist. Also da geht es wirklich mehr um diese Rolle und diese Position, die da eingenommen wird.
Nach der Eroberung Konstantinopels 1453 öffnete sich die Stadt für europäische Künstler. Sie wurden gezielt eingeladen oder begleiteten als Gesandte diplomatische Reisen. Kuratorin Mailena Malach.
Das Osmanische Reich war ja sehr stark, wurde auch als Bedrohung wahrgenommen, dass es immer auch darum ging, das Reich und die Menschen verstehen zu lernen. Und dazu waren auch natürlich Künstler maßgeblich beteiligt, das zu dokumentieren, was dort vorgefunden wurde. Im Sinne von Mode, Architektur, Gewohnheiten.
So reiste der dänische Künstler Melchior Lorck Mitte des 16. Jahrhunderts mit einer Gesandtschaft nach Konstantinopel und fertigte zahlreiche Studien an, die er dann später in Druckgrafiken übersetzte. Sein Fokus liegt auf der Architektur, die er streng geometrisch wie am Reißbrett entwirft, im Mittelpunkt immer die Moscheen und Paläste, die andere Gebäude weit überragen. Näher dran am wirklichen Leben war sicherlich Anton Melling, der Ende des 18. Jahrhunderts viele Jahre in Istanbul lebte. Als Hofarchitekt von Sultan Selim II. Hatte er Einblick in das öffentliche Leben wie kaum ein anderer. Seine Veduten der Stadt, seine detailreichen Zeichnungen der Sultanspaläste und der osmanischen Gesellschaft gelten heute als authentische Quellen.
Und da sieht man, wie detailreich dort bestimmte Gewohnheiten, Feste und Rituale vorgestellt werden.
Andere Kupferstiche und Radierungen hingegen sind reine Fantasiebilder. Denn Künstler, wie zum Beispiel Dürer oder Rembrandt, sind nie an den Bosporus gereist. Sie haben sich von Erzählungen und Bilder anderer Künstler inspirieren lassen, haben diese weiterentwickelt und so auch dafür gesorgt, dass Stereotype verbreitet werden.
Dürer war selbst nie am Bosporus, aber er hatte natürlich Kontakte über Venedig. Also er war ja auch in Venedig, große Handelsmetropole auch zu seiner Zeit, die enge Kontakte eben unterhalten hat an den Bosporus. Und das sehen Sie vielleicht auch ein bisschen an den Werken, die sind nicht aus direkter Anschauung entstanden.
Und hier kommen wir zum zentralen Anliegen der Ausstellung, nämlich den Wahrheitsgehalt von Bildern zu hinterfragen. Wie authentisch ist eine Darstellung? Wo werden Mythen konstruiert? Welche Interessen haben Auftraggeber, aber auch die Künstler selbst? Dass ein Museum wie das Kupferstichkabinett seine Sammlung unter ganz aktuellen Fragestellungen untersucht, überrascht auf den ersten Blick.
Wir zeigen Werke, die schon lange in unserer Sammlung sind. Die sind Teil der europäischen Kunstgeschichte natürlich. Aber es ist wichtig, die heute auch zu hinterfragen. Es reicht nicht mehr, dass wir heute den kunsthistorischen Blick auf diese Werke richten.
Doch leider geht das Konzept in der Ausstellung nicht wirklich auf. Auch der Twist, zeitgenössische KünstlerInnen einzubinden, wirkt konstruiert. Wenn zum Beispiel Ezra Gülem auf ihren Tuschzeichnungen Fragen formuliert, die sie als Türkin immer wieder gestellt bekommt. Ob zum Beispiel die Menschen in der Türkei auf Kamelen reiten oder ob sie Bauchtanz kann.
Man kann das eigentlich kaum glauben, dass Vorurteile so tief sitzen und dass Fragen so vermeintlich freundlich sind und offen, aber hier wird ja deutlich, dass diese vermeintlich offenen Fragen natürlich auf schon bereits festen Annahmen beruhen.
Leider wirken die Arbeiten von Ezra Gülem etwas plakativ und stehen nicht wirklich in einem Dialog mit den Kupferstichen und Radierungen der alten Meister. Auch sind nur 3 zeitgenössische Arbeiten zu wenig, um das große Konvolut an historischen Bildern sinnvoll zu ergänzen. Dass es Vorurteile und Klischees auch in der Kunstgeschichte schon immer gab, hätte man bestimmt anhand der eigenen Sammlung deutlicher herausarbeiten können.
Claudia Wheeler war schon im Berliner Kupferstichkabinett und hat sich die neue Ausstellung dort angesehen. Sie heißt Bosporus Beats, Blicke auf Istanbul von 1500 bis 1800 und ist dort zu sehen bis zum 31. Mai.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das Maxim Gorki Theater in Berlin soll in einer wirtschaftlichen Schieflage sein. Das berichtet der Rundfunk Berlin-Brandenburg und beruft sich auf gut informierte Quellen. Demnach lag das Defizit im vergangenen Jahr bei knapp 2 Millionen Euro, doppelt so hoch wie im Wirtschaftsplan vorgesehen. Dem Theater wurde im vergangenen Jahr 1 Million Euro Budget gekürzt. Die laufende Spielzeit ist die letzte von Intendantin Shermin Langhoff. Wie ihre designierte Nachfolgerin Charla Ilk das Haus im Herbst dieses Jahres weiterführen kann, ist bisher unklar. Der Kulturausschuss des Berliner Senats tagt heute. Bis jetzt steht eine Reaktion aus. In Paris hat es am Morgen im Zuge der Ermittlungen gegen den zurückgetretenen Kulturminister Lang Durchsuchungen gegeben. Hintergrund sind mögliche Verbindungen zum Sexualstraftäter Epstein. In den von der US-Justiz veröffentlichten Dokumenten wird sein Name über 600 Mal erwähnt. Die Finanzstaatsanwaltschaft hatte wegen des Verdachts auf Geldwäsche und schweren Steuerbetrugs Vorermittlungen gegen Lang eingeleitet. Anklagen liegen nicht vor. Ziel der Durchsuchungen war das Institut du Monde Arabe, zentrale Verbindungsstelle Frankreichs zur arabischen Welt. Lang war bis vor kurzem Präsident des Instituts. Eine ultraseltene Pikachu-Illustrator-Karte hat für 16,5 Millionen Dollar den Besitzer gewechselt und ist damit die teuerste je verkaufte Sammelkarte. Verkäufer ist der Wrestler, Schauspieler und Influencer Logan Paul. Die von Atsuko Nishida entworfene Karte ist eine Rarität, erstens aufgrund ihres besonderen Designs, aber auch weil sie außergewöhnlich gut erhalten ist. Logan Paul legte noch die Diamantkette bei, die er bei WrestleMania 2022 trug. Die Pikachu-Karte hatte er 2021 in Italien erworben. Mit dem jetzigen Verkauf macht er über 11 Millionen Dollar Gewinn. Kappler wird seit Jahrzehnten von Kindern gespielt, aber auch Architekten benutzen es. Man kann damit Tiere und Fantasiefiguren bauen, aber auch komplizierte Gebäudemodelle. Der Erfinder des Bau- und Konstruktionsspiels, der Niederländer Tom van der Bruggen, ist jetzt im Alter von 80 Jahren in Frankreich gestorben. Er dachte sich die filigranen Holzplättchen aus, als er selbst versuchte, das Modell eines Schlosses in Südfrankreich zu bauen. Dabei stellte er fest, dass alle herkömmlichen Bauklötze ungeeignet waren. Der Name Kappler stammt vom niederländischen Begriff Wichtelhölzchen, Kabouterplankjes.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Bei der Berlinale ist fast schon Halbzeit und wenn man die ersten 5 Festivaltage so Revue passieren lässt, dann gab es schon mal einen Film, der viel Euphorie ausgelöst hat, und zwar Rose, der Beitrag des österreichischen Regisseurs Markus Schleinzer, in dem Sandra Hüller schon wieder mal für Begeisterung bei Publikum und Kritik gesorgt hat. Was sich aber heute so auf der Berlinale getan hat, das wollen wir natürlich auch wissen und das weiß unsere Filmkritikerin Anke Lewicke, mit der ich in unserem Berlinale-Studio am Potsdamer Platz verbunden bin. Hallo, guten Abend, Anke.
Guten Abend, Andrea.
Es geht ja seit dem ersten Tag natürlich bei so einem internationalen Filmfestival auch um die Promi-Dichte, um rauschende Partys und Cocktailempfänge. Wie schaut es denn damit inzwischen aus? Was ist da los auf der Berlinale?
Naja, es gibt schon kleinere und größere Events, mal mit Häppchen, mal mit einem ja doch üppigen Buffet. Und auf den Länderempfängen werden dann immer regionale Spezialitäten serviert. Also es gab zum Beispiel Cup-Noodles bei dem Empfang in Südkorea. Und bei der Party für Rose gestern Abend ging der trockene Januar weiter. Es gab alkoholfreien Gin Tonic. Aber es ist natürlich schon so, dass nicht alle Produktionen so das Geld für eine große Runde haben. Also dann gibt es auch so seltsame Einladungen, wo man dann in einem Hostel in dem Raum 803 anklopfen soll.
Aha, und das dann eben tatsächlich eher ein trockenes Erlebnis insgesamt. Aber wir gehen ja auch auf die Berlinale oder schicken euch dahin, um zu wissen, was im Kino los ist und nicht nur bei den Empfängen. Was gab es denn da? Gab es wieder einen Film, der so richtig überzeugen konnte?
Ja, auf alle Fälle. Und es ist ja dieses Jahr der Jahrgang des Familienfilms oder Wahlfamilienfilms. Und der Wettbewerbsbeitrag via All Stranger von Anthony Chen spielt in Singapur. Und der Schauplatz ist immer mal wieder die Garküche des Witwers Lim. Und sein 20-jähriger Sohn Jung Yang bekommt sein Leben nicht so richtig auf die Reihe. Nun muss er auch noch heiraten, weil seine Freundin schwanger ist. Die kommt noch aus einer christlichen Familie. Sie zieht dann zu Vater und Sohn. Und der Vater heiratet wiederum die temperamentvolle Bi, die bei ihm als Bierverkäuferin arbeitet. Nun hocken die vier zusammen in einer ja sehr beengten Wohnung in Singapur, in einem gigantischen Hochhauskomplex. Und der Film zeigt sie bei der Arbeit, beim Leben, beim Lieben. Und man lernt so Regisseur Anthony Chen Singapur von einer ganz anderen Seite kennen.
I think a lot of people, especially in the West, you know, probably have a very stereotyped view of Singapore.
Im Westen gibt es die stereotype Vorstellung, dass Singapur eine reiche, wohlhabende Stadt sei, sagt Anthony Chen. Jeder ist ein Millionär, aber es gibt auch viele Arbeiter, die am Existenzminimum leben. Singapur ist eine brutale Klassengesellschaft und ich wollte die verschiedenen Facetten der Stadt zeigen. Aber man sieht in diesem Film nicht nur die verschiedenen Facetten, man erlebt sie auch, weil man mit den vier Menschen durch ihren Alltag geht. Man erlebt, wie sich ein junges Paar zusammenrauft, ein älteres sich so vorsichtig einander annähert. Man erlebt aber auch, wie die Gefühle und das Privatleben von den sozialen Bedingungen bestimmt werden.
Und wie schafft er das? Also der Anthony Chen, dass Singapur da so lebendig rüberkommt in diesem Film?
Ja, also der Film nimmt sich viel Zeit und Ruhe und die Stadt ist so gefilmt, dass sie ihre eigene Wirklichkeit mit in den Film bringen kann. Also man sitzt in dem öffentlichen Bus, spaziert durch die Parks und man ist immer wieder in der Garküche bei dem Witwer Lim, der ja nun frisch verheiratet ist. Und man bekommt so richtig Appetit, wenn er seine Nudeln anbrät mit den frischen Kräutern. Aber man sieht auch anhand der geübten Handgriffe, dass er das eben schon jahrzehntelang macht und der Sohn Jung Yang versucht sich nun als Makler. Da lernen wir die Luxuskondos kennen, die chinesische Investoren kaufen wollen. Es werden viele verschiedene Sprachen gesprochen, weil Singapur ist ja eine multiethnische Gesellschaft. Es geht aber auch um Vorurteile, die etwa Bi erleben muss, weil sie aus Malaysia kommt. Also die Stadt Singapur spielt in diesem berührenden Film, der seine Figuren so mit zärtlichem Blick begleitet, wirklich eine tragende Hauptrolle. Und weil die Gegenwart da so reinkommt, werden diese Menschen dadurch auch in einer sozialen Realität verankert. Und das macht den Film und die Figuren so wahrhaftig.
Und dann kam ja heute, war noch ein Film zu sehen, auf den ich auch gespannt bin, und zwar von der deutschen 83-jährigen Regisseurin, Fotografin und bildenden Künstlerin Ulrike Ottinger. Der neue Film heißt Die Blutgräfin mit Isabelle Huppert in der Titelrolle. Was ist das für ein Film? Der war ja in der Sektion Berlinale Spezial zu sehen und hatte da Weltpremiere. Was haben Sie da heute gesehen?
Ich habe opulentes, wunderbares Ausstattungskino gesehen. Ein Film, der seine Künstlichkeit feiert und das geht schon großartig los. Wir sind in den Katakomben von Wien und Isabelle Huppert fährt als ungarische Blutgräfin oder ich würde sagen, sie schwebt als Blutgräfin Báthory in den Film hinein. Sie hat ein rotes Kleid an, eine mindestens 10 Meter lange Schleppe. Dann fährt sie mit einer Droschke zu einem imperialen Hotel, das sicher schon mal bessere Zeiten gesehen hat. Dort trifft sie auf ihre Zofe im strengen schwarzen Outfit. Die wird von Birgit Minichmayr gespielt und sie ist froh, dass ihre Herrin wieder zurück ist.
Gibt es etwas, nach dem Sie verlangen? Ich möchte es von Ihren Augen ablesen. Meine verehrte Gräfin, mein kleines Würgeschatzel. Eine Blutwurst für den kleinen Hunger? Oder ein Souper um Mitternacht, wie früh?
Nein, danke. Ich habe heute schon vorzüglich gespeist.
Na ja. Ich bin ja so froh, dass Sie wieder auferstanden sind. In Ihrer ganzen Pracht.
Ja. Und man muss sich das so vorstellen, der Film spielt schon heute in Wien, also die Gräfin saugt auch mal in der U-Bahn Menschen auf und die Vampire, wie auch die Gräfin, davon gibt es nämlich doch ganz viele, haben eben noch so eine alte wienerische Sprache, tragen die alten Kostüme. Sie kommen aus einer anderen Zeit, aber sie sind die Schatten der Vergangenheit, die noch durch die Gegenwart geistern. Also da spielt auch der Graf und Militär Ratetzky ist auch mittlerweile ein Militär. Elfriede Jelinek hat beim Drehbuch mitgeschrieben, die Dialoge. Und man merkt so richtig, dass sie große Freude hat. Das fing schon bei den Namen an. Zum Beispiel Baron Rudi Bubi von Strudel zur Buchtelau. Und auch die Schauspieler sind spielfreudig. Also es gibt zum Beispiel Thomas Schubert als veganen Vampir. Lars Eidinger spielt seinen Therapeut. Es wird Wiener Blut eingespielt. Also ich würde mal sagen, das ist ein kapitalistischer Operettenfilm, weil natürlich sind die Vampire, sie saugen ja unser Blut aus. Sie sind schon Kapitalisten. Und durch diese Künstlichkeit wird mit diesem Motiv doch sehr spielerisch umgegangen und wirklich diese Stilisierung, diese Bilder bringen so eine eigene brutale Wirklichkeit zum Vorschein.
Also das klingt nach einem echten Kinospaß. Die Blutgräfin von Ulrike Oettinger mit Isabelle Huppert. Heute war Weltpremiere bei der Berlinale. Anke Lewicke, vielen Dank für diese Eindrücke. Wir bleiben natürlich dran an der Berlinale und berichten weiter täglich live. Morgen früh zum Beispiel ist ab 9 Uhr der anfangs erwähnte, vielgelobte österreichische Regisseur Markus Schleinzer unser Gast in der Sendung im Gespräch. Giselle Pellicot möchte gar nicht als Ikone gesehen werden, sagt sie, aber für viele ist sie das. Seit sie so unerschrocken den Prozess gegen ihren Mann durchgestanden hat, der sie über Jahre hinweg mit Medikamenten betäubt hat und vergewaltigt hat. Ihre Lebensgeschichte hat die 73-Jährige gemeinsam mit der französischen Journalistin Judith Perignon aufgeschrieben und morgen erscheint die Biografie in 22 Sprachen. Julia Borotta berichtet aus Paris.
Dieses Buch ist ein Akt des Widerstandes. Mit ihrer Lebensfreude trotzt Giselle Pellicot ihrem Schicksal und ihren Peinigern. Im Interview mit dem ZDF sagt sie: Ich will eine Botschaft der Hoffnung senden. Man kann im Leben schwierige Prüfungen durchmachen, aber man kann auch in sich die Kraftquellen finden, um wieder aufzustehen, weiterzumachen und vor allem glücklich zu sein. Das wird ihr tatsächlich wieder gelingen. Am Ende des Buches. Doch zunächst beschreibt Giselle Pellicot, was sie durchgemacht hat. Den Tag im November 2020, als man ihr auf dem Kommissariat die ersten Beweisfotos vorlegt. Bilder ihrer eigenen Vergewaltigung.
Ich erkannte diese Männer nicht und auch nicht die Frau. Ihr Gesicht war so schlaff, ihr Mund ebenfalls, eine Stoffpuppe.
Giselle Pellicot erzählt, wie ihre Familie angesichts des Grauens zu zerbrechen droht, sie die Trauer auseinanderreißt. Sie spricht vom Unverständnis ihrer Tochter, dass die Mutter sich weigert, die gesamten 50 Ehejahre mit dem Vergewaltiger Dominique Pellicot zu verteufeln. Ich musste daran glauben, dass diese 50 Jahre nicht ausschließlich aus Lüge bestanden hatten, sonst wäre ich gestorben. Der Mensch besteht doch aus Erinnerungen und man kann das Leben nicht zurückdrehen. Man kann nicht einfach alles auf einmal in den Müll schmeißen. Und deshalb, so Giselle Pellicot im Radiosender France Inter, musste sie auch über die schönen Momente mit Dominique Pellicot schreiben. Dem Mann, in den sie sich als junge Frau unsterblich verliebt hatte. Vom ersten Augenblick an habe sie ihren Mann vor allem und jedem in Schutz genommen. Ihre unerschütterliche Kraft, an das Gute im Menschen zu glauben, trug letztlich dazu bei, dass sie die Warnzeichen nicht deutete, dass sie zum Opfer wurde. Diese Scham klebt einem auf der Haut. Das ist eine doppelte Strafe. Diese Scham zu empfinden, ist wie ein Leid, das man sich selbst zufügt. Und dann kommt der Moment, da Giselle Pellicot allein am Strand beschließt, den Gerichtsprozess gegen die 51 Angeklagten öffentlich stattfinden zu lassen.
Ich fürchtete mich nicht mehr vor den Blicken anderer, fürchtete mich nicht mehr davor, dass die Leute Bescheid wussten. Die Scham musste die Seite wechseln. Alle Welt sollte auf die 51 Vergewaltiger schauen. Sie mussten zu Kreuze kriechen, ich nicht.
Der Prozess hat viele Menschen in Frankreich wachgerüttelt. Frauenorganisationen berichten von mehr Zulauf. Die Kosten für Drogen- und Medikamententests beim Verdacht auf sexuellen Missbrauch werden inzwischen vom Staat übernommen. Außerdem wurde die lang geplante Reform des Strafrechts umgesetzt. Nun ist jede sexuelle Handlung, zu der es keine explizite Einwilligung gibt, strafbar. Doch noch immer führen, laut Angaben des Innenministeriums, nur die wenigsten Anzeigen zu einer Verurteilung. Fachleute warnen vor Nachahmern, berichten aus Gesprächen mit Betroffenen, dass die Scham keineswegs die Seite gewechselt habe. Giselle Pellicot, die sich selbst nie als Feministin begriffen hatte, hat sich jetzt dem Kampf der Frauen verschrieben. Denn sie hätten ihr während des Prozesses eine unglaubliche Kraft gegeben. Nun hofft sie, dass ihre Geschichte anderen Frauen helfen kann. Und sie versichert, es ist möglich, wieder glücklich zu werden. In ihrem Fall sogar mit einem neuen Mann.
Die Memoiren von Gisèle Pellico erscheinen morgen in 22 Sprachen auf Deutsch unter dem Titel Eine Hymne an das Leben im Pieper Verlag. Und eine ausführliche Kritik dazu können Sie morgen früh in unserer Sendung Studio 9 hören. Und auch in Fazit schauen wir uns das Buch nochmal im Kontext von anderen Bestsellern über sexualisierte Gewalt an. Und was die Kulturwelt noch so alles beschäftigt, das weiß Arno Ozesek. Der hat schon die druckfrischen Feuilletons durchgesehen.
War der Jahrhundertdirigent Herbert von Karajan nur Mitläufer oder überzeugter Nazi? Das möchte die Süddeutsche Zeitung von dem Historiker Michael Wolfson wissen, Autor des Buches Genie und Gewissen, Herbert von Karajan zwischen Musik und Nationalsozialismus, erschienen im Herder Verlag. Karajan war Parteimitglied, aber er teilte nicht die Gesinnung der Nazis. Er war auch kein Antisemit. Er war also Formalnazi und kein Gesinnungsnazi. Diese Unterscheidung ist entscheidend, so Wolfsohn. Helmut Maureau, der das instruktive Interview führt, fragt schließlich, warum hat sich Karajan nie öffentlich mit seiner Vergangenheit auseinandergesetzt? Darauf Wolfsohn, diese Aussage ist falsch. Karajan hat sich sehr wohl und durchaus öffentlich in zig Interviews damit auseinandergesetzt. Er hatte im März 1946 vor der Entnazifizierungskommission ohne Wenn und Aber seine NSDAP-Mitgliedschaft bestätigt. Nichts hat er dabei beschönigt und hinzugefügt. Jüdische US-Offiziere waren beeindruckt, dass Karajan, anders als die meisten anderen NS-Parteigenossen, sich zu seinem Fehler bekannte. Übrigens, auf Maureaus Frage, warum Karajan überhaupt in die NSDAP eingetreten ist und rasch Generalmusikdirektor wurde, statt ins Ausland zu fliehen, stellt Wolfsohn in der SZ eine pointierte Gegenfrage. Geld verdienen musste er, Karriere machen wollte er, hochbegabt war er. Hätte er Koch statt Generalmusikdirektor werden sollen? Um von der musikalischen Hochkultur vergangener Tage in die aktuelle Lebensführungsberatungssphäre zu wechseln, in der Tageszeitung Die Welt deckt Michael Pilz eine Verschwörung der Frühaufsteher auf. Sogenannte 5-Uhr-Aktivisten behaupten nämlich, es mache einen zum besseren Menschen, möglichst früh in den Tag zu starten. Gerade in den sozialen Medien treffe man auf die Propaganda einer Industrie für selbstgerechte Frühaufsteher, so Pilz. Obwohl selbst zeitlebens Frühaufsteher, missfällt dem Weltautor der Missionsdrang der 5-Uhr-Aktivisten, über deren Rituale er den Kopf schüttelt. Heute befragen Aufgewachte ihre Apps, die Daten liefern ihnen smarte Ringe und Matratzen. Eine Schlafstörung, die es in analogen Zeiten noch nicht gab, nennt sich Orthosomnie. Man schläft schlechter, sobald das Smartphone sagt, dass man schlecht schläft. Dabei ist es eigentlich ziemlich einfach mit dem Schlafen und dem Aufwachen. Die einen stehen früher auf, wie ich, andere später. Aber jeder Tag ist lang genug, um ihn gemeinsam zu verbringen. Uns fällt bei der Pilzschen Sentenz, jeder Tag ist lang genug, um ihn gemeinsam zu verbringen, das alte Analogmedium Poesiealbum ein, aber das ist, bitteschön, nicht hämisch gemeint. Unterdessen nehmen die Feuilletons Abschied von Henrike Naumann, der Installationskünstlerin, die als erste ostdeutsche Frau den deutschen Pavillon auf der Biennale in Venedig bespielen sollte. Naumann ist mit 41 Jahren an einer späterkannten Krebserkrankung gestorben. In der Tageszeitung befindet Hilka Dirks, alles an Henrike Naumann prägte sich ein. Der akkurate schwarze Haarschnitt, ihr oft ironisch gebrochener und doch uniformiert wirkender Kleidungsstil, die überaus freundlichen, klugen Augen hinter der klaren Drahtbrille, die klaren Worte, mit denen die Künstlerin ihre Praxis und die Welt, in der sie stattfand, beschrieb, die ästhetische Handschrift ihrer Kunst, die sich herkömmlichen Genre-Einordnungen entzog, indem sie etwas vollkommen Neues schaffte. Unter der Überschrift »Sie hat Möbel ernst genommen«, betont Peter Richter in der SZ, Naumann hatte früh gesehen, dass die deutschen Obsessionen mit Raum und Ordnung am Ende nirgendwo anders als in der Schrankwand ihren häuslichen, sozusagen pantoffeltragenden Ausdruck finden. Das Schlusswort überlassen wir heute Gisèle Pellico, die, chemisch betäubt durch ihren Ehemann, über Jahre von enthemmten Lüstlingen vergewaltigt worden ist. Die SZ-Autorin Johanna Adorian hat die feministische Ikone in Paris getroffen und überschreibt ihren Artikel mit einer Aussage Pellicos, die angesichts der erlittenen Untaten von unerhörter seelischer Kraft zeugt. Sie lautet, man muss sich erlauben, glücklich zu sein.
Arno Ozesek war das mit dem Blick in die Feuilletons und damit eine gute Nacht. Das wünscht Andrea Gerg.